Deutschlandfunk, Kultur heute.
Von den über 3,5 Millionen Flüchtlingen aus der Ukraine ist der überwiegende Teil in die EU geflüchtet. Polen allein hat über 1 Million Menschen aufgenommen, in der Bundesrepublik sind es etwa 250.000. Das Innenministerium des Freistaats Bayern spricht von 82.000 Flüchtlingen in seinem Freistaat. Innenminister Herrmann sagt, dass etwa 30% in staatlichen und kommunalen Unterkünften untergebracht sind. Eileen Edele ist Professorin für empirische Lehr- und Lernforschung, arbeitet zu Themen von Integration und Bildung und sie habe ich gefragt, vor welchen Herausforderungen stehen wir und die Geflüchteten jenseits der Unterbringungsfrage?
Das ist eine ganze Reihe. Es betrifft natürlich die Arbeitsmarktintegration, die Bildungsintegration, aber auch die gesundheitliche Versorgung. Wir haben uns natürlich auch gefragt, was unterscheidet eigentlich die Situation diesmal von der Lage in 2015, weil wir ja erst jüngst jetzt viele Erfahrungen auch gesammelt haben mit der Integration von Geflüchteten hier in Deutschland.
Eins fällt auf, es gibt zum Beispiel so etwas wie die Massenzustromlinie. Erleichtert diese Massenzustromlinie die Integration oder schafft sie am Ende vielleicht Flüchtlinge erster und zweiter Klasse?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Also war ein fundamentales Problem 2015 und natürlich auch schon davor, dass es in der EU keine Einigkeit gab über den Umgang mit Geflüchteten und auch keine europäische Solidarität oder wenig. Und das ist diesmal eben grundlegend anders. Also in der EU und im gesamten Westen im Grunde gibt es jetzt eine große Geschlossenheit und Solidarität, was eben zur Folge hat, dass auch diese Massenzustromrichtlinie jetzt aktiviert wurde und dadurch Geflüchtete aus der Ukraine nicht in den Ländern bleiben müssen, die an die Ukraine grenzen, sondern eben innerhalb der EU auch migrieren können und dass auch die Kosten für die Aufnahmeländer eben fair verteilt werden über so einen Solidaritätsmechanismus. Ja, insgesamt denke ich, bietet es auf jeden Fall Vorteile für die Integration. Aber wie Sie jetzt auch gerade schon angesprochen haben, besteht schon das Problem, dass es tatsächlich so eine Zwei-Klassen-Gesellschaft geben könnte unter den Geflüchteten. Ne? Weil einerseits ist problematisch, dass die Aufenthaltserlaubnis nur die Massenzustromrichtlinie und jetzt auch hier die pauschal gewährte Aufenthaltserlaubnis in Deutschland nur für ukrainische Staatsangehörige gilt. Und teilweise übrigens auch die Solidarität der Menschen hier und nicht für Drittstaatenangehörige, die eben auch in der EU schon, in der Ukraine schon gelebt haben. Also denken Sie zum Beispiel an ausländische Studierende oder auch russische Staatsbürgerinnen. Und ich denke, insgesamt ist wichtig, dass die europäische Solidarität jetzt erhalten bleibt und dass die Verbesserungen jetzt nicht nur einmalig den Geflüchteten aus der Ukraine zugutekommen, sondern dass das eben in den europäischen und deutschen Asyl- und Integrationspolitiken sich wirklich auch nachhaltig verändert und auch in Zukunft vergleichbare humanitäre Standards angelegt werden, also bei Geflüchteten.
Sie sind Bildungs- und Integrationsforscherin. Ich sehe auf Fotos beispielsweise die Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger in einer Berliner Willkommensklasse. Da sind 220 ukrainische Kinder und Jugendliche in Willkommensklassen. Über 80 konnten schon in Regelklassen übernommen werden. Was ist der Unterschied zu den syrischen und afghanischen Flüchtlingen? Bringen die ukrainischen Flüchtlinge integrationsgünstigere Bedingungen mit, also Sprache, Kultur und Ähnliches?
Ja, gewissermaßen. Also es gibt ein hohes Bildungsniveau in der Ukraine und das ist sicherlich förderlich für ganz verschiedene Dimensionen der Integration, eben auch für die Bildungsintegration. Was aber sehr komplex ist an der jetzigen Situation und auch, denke ich, komplexer als 2015 ist, dass wir unterschiedliche Szenarien im Kopf haben müssen und im Grunde adressieren müssen. Und das eine ist, dass die Geflüchteten eben relativ bald schon wieder in die Ukraine zurückkehren und auch in das dortige Bildungssystem. Und das andere ist, dass sie eben mittel- oder sogar langfristig hier bleiben. Wüsste man jetzt schon, auf welches Szenario es hinausläuft, würde man wahrscheinlich ein bisschen unterschiedliche Wege gehen, um sie eben bestmöglich ja, ihren Bedürfnissen jetzt gerecht zu werden. Da wir das aber nicht wissen, müssen wir gewissermaßen beide Optionen im Hinterkopf haben und auf beides reagieren. Also vor dem Hintergrund finde ich es wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen durchaus schnell in das deutsche Bildungssystem integriert werden, Kitas und Schulen besuchen. Aber man kann eben, man sollte eben auch die Möglichkeit ins Auge fassen, sie in ihrer Herkunftssprache Bildungsangebote zu machen, damit auch möglichst dann eine hürdearme Rückkehr in das Bildungssystem der Ukraine dann wieder zu erlauben.
Die sind kulturell besser adaptiert. Wenn ich denke, dass ja gleichzeitig noch weitere über 500 Willkommensklassen laufen mit 6000 Flüchtlingskindern aus Syrien und Afghanistan, sind die Bedingungen anders. Wenn ich höre, dass etwa 300 Lehrerinnen sich bewerben aus der Ukraine, teils mit exzellenten Deutschkenntnissen, ist das ein höherer Grad kultureller Adaption, wenn wir jetzt mal vom kyrillischen Alphabet vielleicht absehen. Welche Fehler wurden damals gemacht, die sich heute nicht wiederholen, Frau Edele?
Ich glaube, einiges ist diesmal einfacher. Ich glaube, die Ablehnung und der Hass, die eben Geflüchteten, die im Jahr 2015 gekommen sind, erlebt haben, glaube ich, hoffe ich, in dieser Form oder in diesem Ausmaß sich jetzt wieder nicht entwickeln würden. Und zwar, weil die ablehnenden Haltungen sich also ganz stark auf antimuslimischen Ressentiments eigentlich beruhen, die ja die meisten Geflüchteten aus der Ukraine jetzt nicht betreffen. Und außerdem hat die Ablehnung sich ja auch ganz stark gegen junge Männer gerichtet. Und aus der Ukraine kommen ja aktuell vor allem Frauen und Kinder und die lösen diese Abwehrimpulse nicht so aus. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass auch ablehnende Haltungen jetzt sich gegen die aus der Ukraine Geflüchteten wieder entwickeln könnten. Es gab ja auch in der Vergangenheit immer schon wieder antislawische Ressentiments, zum Beispiel gegenüber Aussiedlern oder auch polnischen Eingewanderten. Und darauf würde ich auch gerne noch hinweisen, es gibt noch eine andere beunruhigende Entwicklung, nämlich eine aggressive Stimmung gegenüber Eingewanderten aus Russland, die teilweise für die Handlungen von Putin und des russischen Militärs mitverantwortlich gemacht werden. Und dabei zeigen eigentlich aktuelle Umfragen, dass Menschen russischer Herkunft genauso bereit sind, Geflüchtete aus der Ukraine zu unterstützen wie andere Bevölkerungsgruppen und auch überwiegend eben die russische Regierung für den Krieg verantwortlich machen. Also zum Bildungssystem würde ich sagen, dass eigentlich 2015 vieles gar nicht so schlecht gelaufen ist und da auch jetzt nicht in allem das Rad neu erfunden werden muss. Ja. Ich würde sagen, mittelfristig ist es wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen gemeinsam auch mit den anderen SchülerInnen unterrichtet werden. Das ist einfach förderlich für den Spracherwerb, aber auch für die soziale Integration. Aber ich würde mich am ehesten für gemischte Beschulungsmodelle aussprechen.
Insgesamt würden Sie zustimmen, wenn man unterm Strich sagt, ob wir das schaffen, wissen wir noch nicht, aber wir schaffen es garantiert besser als 2015?
Also halte ich nicht für absehbar, weil es kann so anders ausgehen. Es kann ja auch sein, dass in 2 Monaten die allermeisten in die Ukraine zurückgegangen sind. Ne? Ich denke, die Ausgangsbedingungen für die Integration diesmal sind schon gut. Also die strukturellen Rahmenbedingungen sind gut, auch die Ausgangsbedingungen der UkrainerInnen, also beispielsweise der Bildungshintergrund, sind ein Vorteil. Aber ja, ich tendiere dazu zu sagen, das wird wohl so sein. Aber letztlich kann es eben auch sein, dass es ein vorübergehendes Phänomen ist. Das wissen wir heute einfach noch nicht.
Was denken Sie, wie die Flüchtlingskrise sich mittelfristig auswirken wird? Auf welches gute oder weniger gute Ende wird das hinauslaufen?
Also es ist noch nicht absehbar und ich will auf jeden Fall auch die Lage nicht verharmlosen. Der Krieg ist für die Ukrainerinnen ein absoluter Horror und auch die russischen Soldaten können einem leid tun. Und auch die Angst, die ja viele haben vor einer weiteren Eskalation, ist berechtigt und nachvollziehbar. Aber eventuell liegt ja sogar in dieser Krise auch eine Chance. Und zwar einerseits könnte eben der Zusammenhalt in der westlichen Welt, auch in der EU, wirklich nachhaltig gestärkt daraus hervorgehen und so ein wiedererstarkendes Bewusstsein für den Wert von Demokratie oder von Meinungsfreiheit sich daraus entwickeln, die ja auch nicht erst seit kurzem und durch Russland bedroht werden. Und andererseits könnte die Notwendigkeit, sich jetzt unabhängig zu machen, russischer Energie auch helfen, eine weitere drängende Krise zu adressieren, nämlich die Klimakrise. Und zwar, wenn fossile Brennstoffe aus Russland jetzt nicht mittelfristig dann durch Gas und Öl aus anderen, ja auch oft demokratiefeindlichen Regionen ersetzt werden, sondern möglichst schnell und umfassend durch erneuerbare Energien.
Aileen Edele vom Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung. Gestern erschien ein aktuelles Papier zur Ukraine.